Ein herzliches Grüß Gott von meiner Seite. Ich freue mich, dass ich heute hier sein darf. Das letzte Mal war ich hier, als wir die Dorfausstellung hier vorgestellt haben. Ich habe erzählt, ich war Religionslehrer und im Gymnasium in Wels, im Bruckner Gymnasium, fragte ich meine Schüler im Unterricht, was wäre, wenn die Tür aufgeht, ein IS-Kämpfer mit Maschinengewehr in der Hand kommt herein und bedroht uns alle und sagt, er erschießt alle. Da war momentan Totenstille. Dann zeigte ein Junge auf und sagte, ich würde mich für die anderen melden. Ich würde mich dafür hergeben, wenn er mich erschießt und die anderen am Leben lässt. Ich lebe gerne und das Leben ist wunderschön, aber ich wäre dann bei Jesus und da wäre es noch viel schöner. Und ich war über dieses Zeugnis insofern sehr bewegt. Dieser Junge war 11 Jahre alt. Mit diesem Alter in so ein reifes Zeugnis bringen, das hat mich sehr, sehr motiviert, diese Predigt zu schreiben. So oder ähnlich ging es vor 500 Jahren zu, als sich junge Freunde, gleichaltrige Burschen, Theologen wie ein Huldrych Zwingli, der am 1. Jänner 1517 zum Leutpriester in Zürich wurde. Seine Freunde Konrad Krebel, Felix Manz, Georg K. Jakob, den man später Jörg Blaurock nannte, weil er blaues Übergewand gehabt hat, und Wilhelm Reublin. Sie rieben sich am Evangelium. Sie versuchten herauszufinden, was war denn das Besondere? Ja, seit 1199 hat Papst Innozenz III. Das Lesen in der Bibel verboten, mit Androhung der Exkommunikation. Das heißt, niemand durfte in der Bibel lesen, im Privaten schon gar nicht, nur mit Begleitung eines römisch-katholischen Priesters. Was war das für eine Zeit? Und dann wird es noch interessanter, weil was verboten ist, ist umso interessanter. Und Sie haben auch studiert, die Lateinschule besucht, das war damals Latein, die Weltsprache, so wie heute Englisch, und Sie rieben sich an diesem Evangelium. Die römisch-katholische Kirche hat immer den strafenden Gott in den Vordergrund gestellt, wenn du nicht dann. Und in der Reformation beginnt auf einmal der liebende Gott, Matthäus 5,7, die Bergpredigt, die Liebe Jesu in die Herzen einzudringen. Na bitte, wir brauchen uns doch nicht vorstellen, was hört man lieber, den strafenden oder den liebenden Gott? Eine klare Antwort. Das hat viele Menschen in die Richtung der Reformation getrieben. Sie wollten erkunden, was passiert, wenn wir dieses Wort, das wir heute leben, auch damals in die Tat umsetzen. Das heißt, das Wort bekommt Hände und Füße. Und das war für die damalige Zeit natürlich völlig was Neues, was Außergewöhnliches. Und sie kamen zusammen und diskutierten, man kann sagen, ein fünfblättriges Kleeblatt. Ohne Zwingli kein Manz, ohne Manz kein Krebel. Und so waren sie immer beisammen. Freunde verbunden wie Teig und Hefe. Aber die Zeit kommt herzu, dass die Herausforderungen größer werden. Durch das Studium der Bibel erkennen sie, dass diese Glaubens- und Gewissensfreiheit ein sehr hohes Gut ist. Und warum soll ein Bürgermeister von Zürich vom Kanton entscheiden, wer was glauben darf? Aber so war's. Wir wissen gar nicht, wie gut es uns heute geht, was wir für Freiheiten haben. Wir werden nicht verfolgt, wenn wir von Jesus sprechen. Und es passiert etwas ganz Besonderes. Natürlich als Huldrych Zwingli, Leutpriester wurde am Großmünster, haben sie einmal alle Bilder rausgeworfen aus der Kirche. Bildersturm war damals üblich, weg, mach dir kein Bildnis, alle Bilder raus. Er hat gleich reformatorisch zu predigen begonnen, aber der Bürgermeister hat die Reformation noch nicht zugelassen. Und jetzt passiert was Besonderes. Wir kennen ja die Züricher Bibel. Christoph Roschauer, der Drucker, hat am Fastensonntag, das war der 9. März 1522, am Fastensonntag zum Wurstessen in seine Druckerei eingeladen. Am Fastensonntag Wurstessen. Etwas Schlimmeres gibt es nicht. Er ladet ein Zwingli, die Brüder und Schwestern nannten sie sich zuerst, die man später dann Täufer nannten, die Mägde, die Drucker, die Setzer, die Hütte war voll. Und sie kochen Würste und er sagt zur Magd, mach das Fenster auf, dass die Würste auf die Straße riechen und die Leute atmen, wir essen heute Wurst. Eine größere Provokation kann man sich nicht vorstellen. Aber es kam nicht von den Theologen, es kam vom Druckermeister, Christoph Roschauer. Na, braucht man nicht lange warten, der Bürgermeister erfährt es, explodiert und ladet die ganze Gruppe vor. Interessant war ja, dass ein einziger aus der Gruppe keine Wurst gegessen hat. Na, wer war das? Zwingli. Der hat gewusst, jetzt kommt ein Donnerwetter, wie man sich's nicht vorstellen kann. Und so war's. Die ganze Gruppe ist aufgestellt beim Bürgermeister und der Bürgermeister sagt, seid ihr völlig verrückt? Was macht ihr da am Fastensonntag? Wisst ihr nicht, dass man da kein Fleisch essen darf? Zwingli, bist du völlig von... Ich habe keine Wurst gegessen, hat er gesagt. Stimmt das? Und alle bejahten, er war der Einzige, der keine Wurst gegessen hat. Jetzt nehmen Sie die Bibel zur Hand und lesen ihm vor, lieber Herr Bürgermeister, in der ganzen Bibel finden wir keine einzige Stelle, wo drinnen stünde, dass man am Fastensonntag keine Wurst essen darf. Aber es steht sehr wohl drinnen, nicht was hineinkommt, sondern was herauskommt, ist das Entscheidende, das Wort, aber nicht, was wir essen. Und so hat der Bürgermeister die Reformation in Zürich eingeführt. Man muss ja vorstellen, dass rund um Zürich, um den Kanton, bereits die katholische Liga, also die katholische Armee, gewartet hat, dass der Bürgermeister sie verständigt und sagt, angreifen, Reformation aus. Was waren das für Zeiten? Und so begann die Reformation in Zürich Fahrt aufzunehmen. Diese jungen Typen haben immer wieder gesagt, mal sehen, ob die da oben explodieren, was sie gemacht haben. Denn Trennung von Kirche und Staat war ja in erster Linie gegen den Bürgermeister gerichtet. Die Glaubens- und Gewissensfreiheit, Abschaffung der Kindertaufe, sie gehen zu Zwingli und sagen, Meister, du weißt doch, du hast selber gesagt und auch Luther, ihr wolltet die Kindertaufe abschaffen. Also hin zur Glaubenstaufe, was hindert euch? Das Problem aber war, dass damals die Kindertaufe in der römischen Kirche und die Eidesleistung mit der Wehrpflicht zwei unverrückbare Gesetzmäßigkeiten waren. Die darf man nicht antasten. Und diese junge Truppe verlangt die Glaubenstaufe und sagt, die Kindertaufe abschaffen. Das wird Zwingli auch zu viel und er geht zum Bürgermeister und holt sich vom Bürgermeister den Schutz zu seiner Reformation. Der Bürgermeister ladet die Gruppe ein, die man später ja dann Täufer nannte, und sagte, innerhalb 8 Tagen müsst ihr eure Kinder zur Taufe bringen. Sonst müsst ihr das Land, also den Kanton Zürich, verlassen. Konrad Grebel, der Anführer der Gruppe, seine Frau hat 3 Wochen vorher die Rahel geboren, die Tochter. Mit der Rahel am Arm steht er da und sagt, soll ich jetzt mein Kind wieder besseren Wissens zur Taufe bringen oder alles, was ich aufgebaut habe in den vielen Jahren, hinter mir lassen? Und da kommt im Apostelgeschichte 5,29 in den Sinn, wo es heißt, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Wir sehen so ein kleiner, kurzer Vers aus der Apostelgeschichte, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen, zieht sich durch die gesamte Täufergeschichte hindurch. Das war ein wichtiger Vers und soll es auch für uns heute sein. Alles, was wir tun, haben wir Gott gegenüber die Verantwortung und nicht vor den Menschen. Dietrich Bonhoeffer hat gesagt, damals im Dritten Reich, man muss dem Rat in die Speichen fallen. Da meinte er, dieses Hitler-Regime, dieses gesellschaftliche, diese Schieflage, die wir haben, da müssen wir was tun. Als Christen müssen wir, das neue Wort heißt Zivilcourage. Wir müssen aufstehen. Wenn wir sehen, dass was nicht passt, müssen wir was sagen. Ich sage euch, das ist sehr unangenehm. Ich habe das oft erlebt, weil ich mich nach diesem Vers halte. Auch aus eigenen Geschwisterreihen. Oh, die sind ja ganz besonders liebenswürdig. Das heißt, die Täufer hatten das Wort in die Tat umgesetzt und das war für damals völlig fremd. Die Frage war, Zwingli hat ja später dann ein Traktat geschrieben zum Fastenspeisen und so weiter. Darf man am Fastensonntag Wurst essen, ja oder nein? Das einhellige Ergebnis, ja, man darf nicht nur, man muss am Fastensonntag Fleisch essen. Wir lesen im Matthäusevangelium 12, 33 bis 37. Und ich lese das vor, hier steht, vom Baum und seinen Früchten. Es heißt hier, nehmt an, ein Baum ist gut, so wird auch seine Frucht gut sein. Oder nehmt an, ein Baum ist faul, so wird auch seine Frucht faul sein. Denn an der Frucht erkennt man den Baum. Ihr Schlangenbrut, wie könnt ihr Gutes reden, die ihr böse seid? Wes das Herz voll ist, des geht der Mund über. Ein guter Mensch bringt Gutes hervor aus dem guten Schatz seines Herzens und ein böser Mensch bringt Böses hervor aus seinem bösen Schatz. Ich sage euch aber, dass die Menschen Rechenschaft geben müssen am Tag des Gerichts von jedem nichtsnutzige Wort, das sie geredet haben. Aus deinen Worten wirst du gerechtfertigt werden und aus deinen Worten wirst du verdammt werden. Diese Begebenheit damals in Zürich mit diesen jungen Leuten, die eben sich Brüder und Schwestern nannten, war ein Eintauchen in die Bibel. Die ersten Täuferführer waren alles ausgebildete Akademiker. Felix Manz hat einen Hausbibelkreis gehabt, die haben Hebräisch gesprochen. Konrad Grebel hat einen Hausbibelkreis gehabt, die haben Griechisch gesprochen. Wie spricht ihr im Hauskreis? Kärntnerisch? Also wir sehen schon, die Latte war sehr hoch. Sie waren so begeistert. Jetzt haben wir das Wort, jetzt dürfen wir lesen. Das war ja gar nicht so einfach. Der Papst hat ja dann beschlossen, kurz nach dem Bibelleseverbot, wer erwischt wird, dass er eine Bibel zu Hause hat, dessen Haus wird abgebrannt. Wir sehen schon, wir können gar nicht genug Danke sagen, Herr, dass du uns in diese Zeit hineingestellt hast. Die Menschen hungern und dürsten nach der Liebe Jesu da draußen. Das ist unsere Aufgabe, ihnen von diesem Jesus zu erzählen. Natürlich hat Luther auch diese jungen Gruppen als Schwarmgeister bezeichnet. Ja, Bienenschwarm, die schwirren da herum und so weiter. Es gab natürlich auch bei den Täufern Entgleisungen, wenn wir in das Täuferreich Münster schauen. Ja, 1533, 34, Jan van Leyden, Dirk Bockelmann und Dirk Kippentolling gewinnen die Wahl zum Bürgermeister, regulär. Aber was machen sie dann? Genau das, was die römische Kirche mit den Täufern machte, machten sie mit der römischen Kirche. Bischof Franz von Waldeck wird gleich aus der Stadt hinausgeworfen. Wer nicht Täufer werden möchte, muss die Stadt verlassen. Aber die Stadt wird von der katholischen und evangelischen Liga umzingelt und belagert. Jetzt bricht eine Hungersnot aus. Jetzt haben sie die Männer hinausgeschmuggelt, um Lebensmittel hereinzuholen. Aber hinaus kommen sie aber nicht mehr herein, weil die Stadt ja belagert ist. Frauenüberschuss. Jan van Leyden, der sich zum neuen König des Jerusalems ausgerufen hat, selber, hat beschlossen, jeder Mann darf 8 Frauen heiraten. Täufer, Täuferreich zu Münster nannte man das. Welche Entgleisung! Wir sehen schon, wir sind nicht frei von Sünde. Aber das war natürlich etwas, was uns immer wieder vorgehalten hat. Macht den Mund nicht auf, schaut nach Münster. Als ich mit meiner Frau diese Landesausstellung besuchte, das Täuferreich zu Münster, haben wir eine Stadtführung gemacht und bei der Lamberti-Kirche hängen heute noch die 3 Eisenkäfige, wo man die 3 Rädelsführer, es war damals so üblich, geviertelt hat, die Körper, und die Fleischbotzen hat man den Vögel zum Fraß gegeben. Und die, als die Dame, die Kulturvermittlerin, uns das erzählte mit 8 Frauen, ist hinten ein Mann gewesen, der sagt, oh, das wäre toll. Sagt die Dame, es war eine weise Dame. Aber bedenken Sie, mein Herr, dann hätten Sie auch 8 Schwiegermütter. Dann war Schluss. Was waren die Anliegen der Täufer damals? Wir haben ja die Solis der Reformation, die für alle reformatorischen Gruppen die Trennung ist, die Trennung von der römischen Kirche. Das heißt, da brauchen wir ja natürlich eine Grundlage, sola scriptura, die Bibel allein ist die Grundlage, nicht die 226 Dogmen der römischen Kirche, wo es heißt, der Papst ist unfehlbar, sondern die Bibel ist die Grundlage. Sola gratia allein aus Gnade. Es ist Gnade, glauben zu dürfen. Wir sind alle begnadete Sünder. Sola fide, allein der Glaube. Glaube heißt Vertrauen. Ich vertraue Jesus, ich vertraue seinem Wort. Das ist sola fide. Solus Christus, allein Jesus Christus rettet. Nicht Maria, die Heiligen. Wir haben ja über 1000 Heilige in der römischen Kirche. Nein, nur Jesus Christus ist der Einzige. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und später kam dann hinzu, soli Deo Gloria, alles was ich tue, soll Gott zur Ehre gereichen. Und für uns ist es eine Selbstverständlichkeit, mein Leben soll Gott zur Ehre gereichen. Dass die Menschen sehen und sagen, aber so möchte ich werden wie du. Also du hast so eine Ruhe, du hast so eine Freundlichkeit, du hast so eine Höflichkeit, du bist so anders wie die anderen. Sag, was machst du da? Wie geht das? Dann habe ich schon einen Anlass, mit ihm über Jesus zu reden. Ja, und diese Täufer hatten sich in den Forderungen weiterentwickelt nach der Bibel. Neben der Trennung von Kirche und Staat, der Glaubens- und Gewissensfreiheit, haben sie auch die Kindertaufe abgelehnt, also die Glaubenstaufe eingeführt. Dann die aktive Jesus-Nachfolge, allgemeines Priestertum der Gläubigen, nicht die Amtspriester. Und wie wir heute als Freikirche da sind, war das damals ja auch eine sehr große Herausforderung. Denn Luther und Zwingli hatten noch das Amtskirchentum, die Volkskirche beibehalten, so wie die römische Kirche. Und die Täufer hatten die Freikirche geschaffen. Frei von Staat, frei von Einflüssen, alleine auf die Bibel begründet. Für uns ist vieles heute eine Selbstverständlichkeit. Damals musste man, wie hieß es so, höflich, die Folter über sich ergehen lassen. Peinliche Befragung, hat man gesagt, wenn man gefoltert wurde. Wo liest dir die Bibel? Wer hat dich getauft? Wo hast du die Bibel versteckt? So ging es zu. Wissen wir, wie gut es uns geht heute? Dürfen wir den Herrn tausendmal danken, dass er uns heute hingestellt hat. Aber das ist ja wiederum das Interessante, dass dort, wo es uns so gut geht, das Christentum am wenigsten wächst. Laut Verfolgungsindex von Open Doors werden in diesem Jahr 365 Millionen Christen verfolgt. Freikirchler gibt es insgesamt 680 Millionen in der Welt. Wenn wir ein bisschen in die Geschichte hineinschauen, dann sehen wir, dass es Gott mit uns gut meint, dass uns der Herr hier hingestellt hat, aber er möchte, dass wir den Menschen, die hungern und dürsten, nach der Liebe Jesu erzählen. Das ist ganz, ganz wichtig. Vielleicht darf ich noch ein Wort vorlesen von Harold Bender, der war in Goshen, Mennonite-Universität, und er schreibt über die Täufer: Sie hatten von den Wassern getrunken, die von Gottes Heiligtum herabgeflossen waren, ja, vom Wasser des Lebens. Sie hatten erkannt, dass Gott ihnen half, das Kreuz zu tragen und die Bitterkeit des Todes zu überwinden. Das Feuer Gottes brannte in ihnen. Ihr Zelt hatten sie nicht hier auf der Erde aufgerichtet, sondern in der Ewigkeit. Und sie hatten das Fundament und die Gewissheit ihres Glaubens. Ihr Glaube blühte auf wie eine Lilie, ihre Treue wie eine Rose, ihre Frömmigkeit und Aufrichtigkeit wie eine Blume aus dem Garten Gottes. Der Engel des Herrn stritt für sie, sodass sie des Helms des Heils nicht beraubt werden konnten. Darum trugen sie furchtlos alle Marter und Qualen. Die Dinge dieser Welt betrachteten sie in ihrem heiligen Sinn nur als Schatten, da ihnen die Gewissheit größerer Dinge gegeben war. Sie fühlten sich so zu Gott gezogen, dass sie nichts kannten, nichts suchten, nichts begehrten, nichts liebten als Gott alleine. Darum hatten sie mehr Geduld im Leiden als ihre Feinde beim Foltern. Die Täufer hatten die Geschwisterlichkeit des Zusammenkommens, wir sagen heute Gemeinde dazu. Gemeinde ist da, um sich gegenseitig zu ermutigen und auch zu ermahnen. Das gehört zusammen. Wir müssen uns ermutigen und ermahnen. Ermutigen, das hast du toll gemacht. Schau her, kannst du das weiterentwickeln? Oder ich glaube, du bist da wo auf die schiefe Bahn geraten. Darf ich mit dir reden? Kannst du das ändern? Diese Geschwisterlichkeit, diese Brüderlichkeit, wie sie gesagt haben, diese Gemeinde, diese Freikirche der freiwilligen Nachfolger Jesu Christus. Sie haben auch den Eid abgelehnt. Eidesleistung war ja damals von der Obrigkeit mit Wehrpflicht verbunden. Nein, euer Ja ist ein Ja, euer Nein ist ein Nein. Alles darüber ist vom Übel. Also sie haben die Bibel schon sehr, sehr genau studiert und ihr Leben danach ausgerichtet, so wie wir es heute auch tun sollen oder auch tun. Und das Tolle ist, dass uns Gott heute nicht diese Verfolger schickt, ja, die mit der Machete kommen und uns vierteln oder mit dem Maschinengewehr. Darum bin ich so entsetzt, dass die Evangelikalen in den USA mit Jesusleibern und dem Maschinengewehr sich fotografieren lassen, weit weg von dem, was überhaupt Freikirchen ausmacht. Aber da sehen wir, wie politisch instrumentalisiert die Welt wird. Und wir haben das gestern auch vorgestern bei der Eröffnung der Täufausstellung gesehen. Es war kein Politiker da, weder vom Land noch von der Stadt, obwohl sie schriftlich, mündlich und nachgerufen eingeladen wurden. Da sind wir eben noch die Sektierer. Das brauchen wir doch nicht. die da in der Bibel lesen und sich in der Bibel auskennen. Das brauchen wir alles nicht. Wir haben schön unsere Strukturen, die wir erhalten, denn da geht es um Macht, da kennen wir uns aus. Und Machtmissbrauch macht nirgends Halt. In keiner Gemeinde, in keiner Kirche, in keiner Politik. Und diese Dranbleiben dieser Leute, das soll uns Mut machen. Das Dranbleiben, das Absondern von Dingen, die uns nicht gut tun, die Sünde meiden, das soll uns immer vor Augen geführt werden. Zurück in die Bibel, hineintauchen, lesen, was meinst du dazu? Allgemeines Priestertum der Gläubigen heißt nicht einen Amtspriester zu haben, sondern jeder ist aufgerufen, in der Bibel zu lesen. Wir erleben eine Zeit der Herausforderungen, aber auch eine Zeit des Friedens, hier zumindest bei uns in Österreich, wenn man das so sieht. In der Welt hat es immer schon Kriege gegeben. Und nachdem Gott den Menschen geschaffen hat, nach freien Willen, nach seinem Ebenbild, kann jeder Mensch frei entscheiden, was er macht. Und das macht natürlich auch vom Negativen keinen Halt. Lernen wir aus dem Leben der Täufer, die damals alles hinter sich gelassen haben, um Jesus nachzufolgen. Denn letztendlich, wie heißt es so schön, das letzte Hemd hat keine Taschen. Geht es darum, dass wir vor Gott stehen und uns für jedes Wort, das wir gesprochen haben, rechtfertigen müssen. Und für alles, was wir nicht getan haben und hätten tun sollen. Denn das ist ja eine ganz schleichende Sache, wo man sagen, naja, bevor ich mich da in einen Konflikt hinein, mache ich einen Bogen herum. Nein, man muss dem Rat in die Speichen fallen, wie Dietrich Bonhoeffer gesagt hat. Wir Christen, wenn wir erkennen, dass Unrecht geschieht, dann haben wir aufzustehen. Denn die Frage ist, wer macht es sonst? Und der Zeitgeist heute ist nur nicht anstreifen, nur schauen, durchkommen, ja, durchschwindeln, möglichst keine Konfrontation. Die Frage ist, wenn Jesus sagt, der mir nachfolgt, nehme sein Kreuz auf sich, heißt das nicht, dass Jesus der Hampelmann ist, wo ich anziehe, ja, Herr, mach das, mach dies, Gott macht das, Gott macht jenes, wenn ich dich brauche, dann ziehe ich an, und sonst lasse ich dich gerne im Herrgottswinkel, wie man früher gesagt hat, wo die Bibel verstaubt. Aber wenn ich ihn brauche, hole ich ihn und da muss er mir dienen. Nein, wer mir nachfolgt, nehme das Kreuz auf sich. Unangenehme Dinge. Aber eines ist gewiss, dass uns der Herr immer durchträgt und dass er immer bei uns ist und dass uns nichts Schlimmeres widerfahren kann, als dass wir in seine liebenden Hände landen. Die Frage ist, bin ich entschieden? Ihr kennt das Lied, ich bin entschieden zu folgen Jesus. Und als Abschluss möchte ich euch diese Geschichte erzählen, wie dieses Lied entstanden ist. Es geschah um die Mitte des 19. Jahrhunderts in einem kleinen Dorf in Indien. In dieser Ortschaft fand eine Familie zum lebendigen Glauben an Jesus Christus. Doch das machte die Menschen wütend in dieser Ortsgemeinde, sodass eines Tages der wütende Mob aufzog und die Familie wurde auf den Dorfplatz gezerrt, um sie eine Riesenschar an Dorfbewohnern, an Mitbewohnern, die aber gegen dieses auffällige, liebenswürdige Leben dieser Christen aufgestanden war. Und der Dorfälteste sagte, wenn du und deine Familie von diesem Glauben an Jesus Christus nicht abschwört, werdet ihr alle umgebracht. Der Mann wusste momentan nicht, was er tun oder sagen sollte. Was er entgegen sagen sollte. Das Einzige, was ihm in den Sinn kam, waren die Worte des Liedes, das er geschrieben hatte, als er sein Leben Jesus Christus aushändigte. Und jetzt singen wir die erste Strophe und ich lade euch ein, gemeinsam mitzusingen. Vor seinen Augen und vor den Augen seiner Frau die Kinder abgeschlachtet von diesem Mob. Und er erhielt eine zweite Chance. Wenn du von diesem Jesus abstehst, dann verschonen wir dich und deine Frau. Und er sang weiter, ob niemand mit mir geht.
Ob niemand mit mir geht, doch will ich folgen. Ob niemand mit mir geht, doch will ich folgen. Ob niemand mit mir geht, doch will ich folgen. Niemals zurück, niemals zurück.
Jetzt hatten sie seine Frau umgebracht. Und sie gaben ihm noch eine Chance, sein eigenes Leben zu verschonen. Doch er sang weiter, die Welt liegt hinter mir.
Die Welt liegt hinter mir, das Kreuz liegt vor mir. Die Welt liegt hinter mir, das Kreuz liegt vor mir.
Wurde an diesem Tag die ganze Familie abgeschlachtet. Und es verging einige Zeit, als der Dorfchef die gesamte Dorfgemeinde wieder an diesem Platz zusammenrief und sie kamen alle. Und der Dorfchef rief ihnen zu: Ich muss euch sagen, ich habe diesen Jesus Christus angenommen. Es war momentan Totenstille, weil niemand wusste, was passiert jetzt. Und alle schrien, und wir wollen diesem Jesus auch nachfolgen. Amen.